habe ich so zur Tür geguckt, da war richtig Feuer. Überall Feuer. Weil die Treppe war aus Holz. Was soll man machen?
So erzählt es ein Überlebender des Brandanschlags von Saarlouis. Nicht alle schaffen es damals nach draußen im September 1991. Samuel Yeboah, ein Geflüchteter aus Ghana, stirbt bei dem Anschlag auf das Asylbewerberheim, in dem er wohnt. Die Polizei ermittelt, aber das Verfahren wird schnell wieder eingestellt. Und erst jetzt, 30 Jahre später, wird ein damals stadtbekannter Neonazi verhaftet und es stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel, wie kann es sein, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz so lang untätig waren und auch den vielen anderen Brandanschlägen und Übergriffen in Saarlouis und Umgebung damals kaum Beachtung geschenkt haben. Jochen Marmitt hat das und mehr in seinem ARD-Radio-Feature recherchiert. Es heißt Mordfall Yeboah, Doku über die späte Verfolgung rechter Gewalt. Über seine Recherchen spreche ich jetzt mit dem Autor, also mit Jochen Marmitt. Mein Name ist Johannes Döbbelt, schön, dass Sie mit dabei sind.
Das ARD-Radio-Feature. Hören, wer dahinter steckt.
Hallo Herr Marmitt.
Ja, einen schönen guten Tag.
Lassen Sie uns zuerst nochmal über den Fall selbst sprechen. Was ist eigentlich passiert an diesem 19. September 1991 in Saarlouis?
Da gab es einen Brandanschlag, der ja in den frühen Morgenstunden wohl stattgefunden hat. Das Treppenhaus wurde mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt und ist sehr, sehr schnell lichterloh in Flammen aufgegangen. Und es war das einzige Treppenhaus, es war aus Holz. Dadurch konnten die Flammen eben sehr, sehr schnell im ganzen Haus um sich greifen und haben dann vor allen Dingen für die Bewohner, die in den obersten Stockwerken waren, die Fluchtwege eben auch abgeschnitten, diese Flammen. Und in diesen Flammen ist dann eben auch der damals 27-jährige Samuel Kofi Yeboah ums Leben gekommen, ein bisschen später seinen Brandverletzungen im Krankenhaus in Saarlouis erlegen. Zwei andere sprangen vom vierten Stock nach draußen, haben sich die Knochen gebrochen. Der 21 Bewohner, es waren nur Männer in diesem als Asylbewerberheim genutzten ehemaligen Hotel Weißes Rössel. Und alle anderen, ja, sind oder konnten flüchten und sind rausgekommen. Aber die meisten von den Männern haben ihr komplettes Hab und Gut verloren. Und das war eben die Nacht, die, ja, das gesamte Saarland, kann man eigentlich sagen, erschüttert hat. Vor allen Dingen durch den Tod des jungen Samuel Yeboah.
Sie haben mit Toni gesprochen, unter anderem. Das ist ein Überlebender dieses Brandanschlags. Also er hat es eben nach draußen geschafft und er hat Ihnen diesen Tag sehr eindrücklich geschildert und hat auch erzählt, dass er Samuel Yeboah noch gesehen und gehört hat, kurz vor seinem Tod.
Auf jeden Fall, der Samuel Yeboah war am Leben, oben in seinem Zimmer. Aber war am Leben, aber hatte Feuer in seinem Körper so halt. Und der hat laut gerufen, Hilfe, Hilfe, Hilfe.
Also Toni hat es nach draußen geschafft, hat noch Samuel Yeboahs Hilfeschreie gehört, wirklich eine schreckliche Situation. Was hat denn dieser Toni auf sich für einen Eindruck gemacht, als Sie jetzt mit ihm gesprochen haben? Ist der immer noch so ein Stück weit traumatisiert oder hat er nach 30 Jahren vielleicht auch mit diesen schrecklichen Erfahrungen zu leben gelernt, abgeschlossen?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also Toni ist natürlich mittlerweile ein erwachsener Mann, der nicht näher bezeichnet und beschrieben werden möchte. Er hat sich nach jetzt 30 Jahren auch anwaltliche Hilfe genommen als Opfer dieses Brandanschlags und zum ersten Mal dann nach langen Gesprächen auch sich bereit erklärt, überhaupt mit jemand über diese Nacht zu sprechen, vor allen Dingen mit jemand, der dann auch noch ein Mikrofon dabei hat, also mit mir. Das war dann zum allerersten Mal und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar und ich glaube, es hat ihm auch ganz gut getan. Wobei er gesagt hat, er hat sich arrangiert. Er ist seit vielen, vielen Jahren eigentlich darüber hinweg und hat versucht, das irgendwo ja zu vergessen, in Anführungszeichen. Wobei das nie so ganz geklappt hat, das hat er auch gesagt. Jetzt, wo das Ganze wieder aufgerollt wird, möchte er in der Nebenklage, wenn es zu einem Prozess kommt, auch seine Opferrechte einklagen und er möchte aktiver Teil dieses Prozesses werden. Denn nicht zuletzt hat er ja 30 Jahre lang damit leben müssen, dass der oder die Täter auf freiem Fuß sind und vielleicht wissen, wer damals in diesem Heim war. Und wenn es denn eben ein Mordversuch war, wirklich ein aus rassistischen Gründen versuchter Mord, hat man natürlich auch, und so hat er es geschildert, immer mal wieder die Überlegung, vielleicht versuchen die das nochmal. Also es ist ein Arrangieren, nicht so ganz einfach, aber kein traumatisiert sein. Wobei, und das erzählt auch das Stück so ein bisschen, selbst in der eigenen Familie und auch in seinem Heimatland, das er hin und wieder mal besucht, ist diese Brandnacht, dieses ganze Erlebte kein Thema. Er spricht da mit niemandem drüber.
Dieser Mordfall Samuel Yeboah, der Brandanschlag, das dürfte wahrscheinlich nicht mehr allen Menschen was sagen in Deutschland, aber Sie sagen trotzdem, dieser Fall hat eine sehr große Bedeutung, auch insgesamt. Warum?
Also Samuel Yeboah ist derjenige, der in Westdeutschland als allererster ums Leben gekommen ist bei der ganzen Serie an rechten Brandanschlägen, die es gegeben hat in den 90er Jahren vor allen Dingen. Und das ist eigentlich so ein bisschen aus dem Gedächtnis gelöscht worden, nicht zuletzt, weil auch in Saarlouis und auch im Saarland das Gedenken eine ganz besondere Richtung genommen hat. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Er ist auf jeden Fall der Fall, der ja im Saarland für Erschütterung gesorgt hat und weil er nach 11 Monaten eingestellt wurde, die Ermittlungen, die Akte geschlossen wurde, ist er natürlich ganz besonders im Gedächtnis bei denen geblieben, die immer gesagt haben, das hier war ein rassistischer Mord. Und die anderen haben eben gesagt, wir haben kein rechtes Problem. Und von daher, es ist noch nicht nachgewiesen, haben wir auch keinen rassistischen Mordanschlag bzw. Mord. Also diese Diskussion, die ging über fast 30 Jahre und da gab es auch heftige Auseinandersetzungen, vor allen Dingen von Seiten der Stadt Saarlouis, die als ja, Stadt ihr Gedenken in eine besondere Richtung gelenkt hat, die gesagt hat, wir gedenken allen, die natürlich Gewalt und auch rechter Gewalt oder auch linker Gewalt, welcher Gewalt auch immer zum Opfer fallen, aber wir nennen es nicht so. Wir pflegen zwar das Grab von Samuel Yeboah, aber auf dem Grabstein steht nicht, dass er Opfer einer rassistischen Tat geworden ist. Also da hat man doch eine sehr feine formal-juristische Unterscheidung gezogen, die natürlich vor allen Dingen bei linken Gruppen, die über 30 Jahre an diesen Mord erinnert haben, immer wieder zu Reibereien und natürlich auch für Unmut gesorgt hat.
Sie haben gerade schon gesagt, die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, die wurden dann relativ schnell nach 11 Monaten schon ohne Ergebnis eingestellt. Wie kann es denn sein, dass, wie wir heute wissen, so viel da übersehen bzw. offensichtlich gar nicht erst untersucht wurde?
Ja, das ist die spannende Frage, die sich alle stellen. Das ist eine ganz schwierige Frage, die versucht ja auch die Recherche so ein bisschen zu lüften. Also da gibt es ganz viele Aspekte. Aber was sich so langsam abbildet und wofür auch der jetzige Polizeipräsident des Saarlandes, Norbert Rupp, seine Entschuldigung ja auch öffentlich gefasst hat, ist wohl, dass es damals vom Kriminalkommissariat in Saarlouis ermittelt wurde, zusammen mit der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken. Es gab noch kein Landeskriminalamt. Das heißt, es lag organisatorisch in der Region. Es wurde also lokal ermittelt. Und es gab eigentlich keine so richtigen Experten für eben genau diese Art von Mordfälle. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gab beispielsweise noch kein Vier-Augen-Prinzip. Es wurden also nicht immer Beweisaufnahme beziehungsweise Vernehmungen unbedingt mit 2 Personen von Behördenseite durchgeführt, sondern gewisse Dinge auch nur von einer Person durchgeführt beziehungsweise abgezeichnet. Und darin sieht zumindest mal, das ist jetzt die offizielle Variante, gerade die Polizei, die das intern auch aufarbeitet, eben eine Problematik, die dazu geführt hat, dass viele Spuren in Anführungszeichen zu lasch verfolgt worden sind oder gar nicht verfolgt worden sind, gar nicht erkannt worden sind zu jener Zeit. Also das ist im Moment die offizielle Begründung. Viel mehr gibt es nicht, denn alle Personen, die damals ermittelt haben, die in irgendeinem Zusammenhang mit diesem Fall stehen, sind jetzt natürlich durch die Ermittlung der Bundesanwaltschaft potenzielle Zeugen. Und da wir uns in einem laufenden Verfahren befinden, kann selbst die interne Aufarbeitung der saarländischen Polizei diese Zeugen nicht vernehmen zurzeit, weil wir im Moment im laufenden Verfahren sind. Also da ist noch jede Menge Staub, der gelüftet werden muss.
Das war ja wahrscheinlich auch für Sie sehr schwer, oder? Als Journalist, der eben mit seiner Recherche versucht, da tief einzudringen, mit möglichst vielen verschiedenen, auch der Verantwortlichen von damals zu sprechen. Hatten Sie da überhaupt irgendeine Chance mit Leuten, die in den Behörden, Polizei, Staatsanwaltschaft oder Verfassungsschutz damals gearbeitet haben, in Gespräch zu kommen und da auch wirklich was zu erfahren von denen?
Um es mit einem Wort zu beschreiben, nein. Aus eben genannten Gründen, die offiziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der damaligen Zeit, egal in welchem Bereich, sind im laufenden Verfahren keine Interviewpersonen, die irgendetwas sagen würden oder auch sagen dürfen. Und die aktuellen Stellen geben zwar Interviews, also ob das nun das Landeskriminalamt ist oder der Polizeipräsident oder die Generalstaatsanwaltschaft des Saarlandes, die geben zwar Interviews, aber es wird natürlich aus dem laufenden Verfahren und auch aus den Akten jener Zeit nichts gesagt, wirklich nichts. Und dennoch kommt man natürlich, wenn man hartnäckig dranbleibt und vielleicht auch hier und da noch ein paar andere Informationsquellen hat, zu gewissen Informationen und zu gewissen Ergebnissen. Und die kurz zusammengefasst zeigen dann doch, dass damals, vor allen Dingen, wenn es um die Hauptverdächtigen, um den mutmaßlichen Täter geht beispielsweise und um die Saarlouis Neonazi-Szene von damals, dass es dann doch, eine sehr nachlässige Ermittlungsarbeit gab und dass gewisse Dinge, beispielsweise Tatmittel, die damals gar nicht verglichen wurden, obwohl es über 20 Brandanschläge innerhalb von 2 Jahren allein im Raum Saarlouis zwischen 1990 und 1992 gab, dass diese Tatmittel nie verglichen worden sind anscheinend. Und da stellt sich natürlich dann die nächste Frage, wieso ist das nicht passiert? Wer hat da möglicherweise auch versucht, die ganze Angelegenheit zu bagatellisieren, vielleicht runterzuspielen, vielleicht sogar rechte Täter zu schützen? Das sind eben die Fragen, die auch die Recherche dann aufwirft.
Sie haben gerade schon die Neonazi-Szene in Saarlouis angesprochen. Es gab ja auch noch viele weitere Brandanschläge, Brände in Saarlouis und in Umgebung. Ich habe in Ihrem Feature erfahren, zwischen 1990 und 1992 rund 20 Brandanschläge, die aber offensichtlich auch nicht so richtig miteinander in Verbindung gebracht wurden. Sie haben dann fürs Feature unter anderem mit Roland Röder gesprochen. Der ist Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der Aktion Dritte Welt Saar. Das ist eine unabhängige politische Organisation, die sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Und der hat Ihnen zur Situation damals rund um den Rechtsextremismus in Saarlouis das hier erzählt.
Die Politik hat ja grob gesagt gar nicht reagiert. Polizei auch nur sehr mäßig. Es gab ein Leugnen, es wurde bagatellisiert, es wurde als Einzelfall dargestellt, auf Jugendliche geschoben, die man mal zur Ordnung rufen muss.
Also Saarlouis war damals offensichtlich eine Stadt mit einem rechten Problem und die Polizei und die Behörden haben nach Darstellung von Roland Röder da nicht genug getan. Aber wie ist das denn heute nach allem, was man weiß, zumindest durch Indizien im Fall Samuel Yeboah? Wie kann es denn sein, dass die Stadt Saarlouis ja immer noch nicht von einem rechtsextremen oder rassistisch motivierten Mord an Samuel Yeboah spricht? Ne? Einfach weil es ja noch nicht bewiesen ist, weil es noch kein entsprechendes Urteil gibt. Ist sie damit nicht vielleicht sogar auf der richtigen Seite, dass sie sagt, wir warten erstmal noch ab?
Formal juristisch gesehen, so würde jetzt Roland Röder antworten, das tut er auch im Feature, ist das natürlich korrekt. Und darauf beruft sich auch der aktuelle Saarlouis Oberbürgermeister Peter Demmer, der 40 Jahre lang als Polizist in dieser Stadt gearbeitet hat. Er sagt, eine Tat ist dann nachgewiesen, wenn sie nachgewiesen ist. Und dann werde ich sie auch als solche benennen. Im Moment steht im Raum, dass mutmaßlich ein damals stadtbekannter, aus dem Führungstrio kann man sagen, stadtbekannter Neonazi der Stadt Saarlouis eben diesen Brandanschlag gelegt hat und damit auch für den Mord an Samuel Yeboah verantwortlich ist. Wenn er denn verurteilt würde, dann wäre es ein rassistischer Mordanschlag gewesen. So ist die Argumentationskette bis heute. Das ist eine formaljuristische Einordnung, die sich aber natürlich auch auf gesellschaftliches und politisches Gedenken und Aufarbeiten einer solchen Tat bezieht. Und das ist ja auch die Argumentation der zumeist linken Gruppen, die 30 Jahre lang gesagt haben, wir müssen uns genau dieser Problematik stellen. Wir können nicht sagen, wir wissen ja nicht, was es war, und damit umgehen wir die rechte Gewalt, die es ja nicht nur für diesen Brandanschlag gab und gibt, sondern die es nach wie vor bei vielen, vielen Fällen gab und die es nach wie vor auch gibt. Ich meine, die aktuellen Fälle von militanter und auch mörderischer rechter Gewalt sind uns allen bekannt. Also das Problem angehen ist dann natürlich eine gesellschaftspolitische Aufgabe und dafür steht dann stärker Roland Röder und auch andere, der Saarländische Flüchtlingsrat beispielsweise oder eben auch die Antifa Saar, die diese Dinge über viele, viele Jahrzehnte dokumentiert hat und versucht Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist so die Konfrontationslage, die wir nach wie vor haben. Meine Meinung dazu ist, wenn es Probleme mit rechter Gewalt gibt, dann muss ich die angehen, dann muss ich darüber aufklären. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die Konfrontationslage auf jeden Fall bleibt für Saarlouis nach wie vor bis zum Ende des Prozesses, denke ich mal, weiter so bestehen.
Bevor wir noch genauer zu sprechen kommen auf den Hauptverdächtigen, würde ich gern nochmal über Samuel Yeboah selbst genauer sprechen. Also Sie haben ja mit verschiedenen Menschen gesprochen, die Samuel Yeboah kannten. Was haben die Ihnen denn erzählt? Was war das für ein Mensch?
Ja, die Spurensuche nach Samuel Yeboah und wer er eigentlich war und um ihm vielleicht auch nochmal so ein klein bisschen eine Stimme zu verleihen. Das war eigentlich der Urantrieb von meiner Arbeit. Das nur ganz am Rande erwähnt, was dazu geführt hat, als die Ermittlungen wieder aufgenommen worden sind, dass sich daraus jetzt sozusagen in Anführungszeichen der Mordfall Yeboah ergeben hat, der natürlich nach wie vor ungeklärt ist. Aber diese Person, dieser Mensch, der da gestorben ist, ihn nochmal sprechen zu lassen oder ihn nochmal ein klein bisschen ein Bild zu zeichnen von ihm, das war sehr, sehr schwierig. Es ist eben schon 30 Jahre her. Die Familie Yeboah, die aus Mampong, das ist eine Stadt in Ghana, stammt, hat sich weitgehend aus Deutschland zurückgezogen. Die Geschwister, wenn sie denn noch leben, dann in den USA und in Ghana, wollen nichts dazu sagen. Die haben praktisch mit dem Tod ihres Bruders abgeschlossen. Und das macht es jetzt auch besonders schwierig, gerade aus dem näheren Umfeld da ja Informationen oder auch Erzählungen zu bekommen. Ich habe dann einen beispielsweise älteren Mann ausfindig gemacht, der Samuel Yeboah als kleinen Jungen trainiert hat in Ghana, war sein Fußballtrainer, der heute in Saarbrücken lebt, in den Mid-70ern ist und der ihn als kleinen Jungen kannte und dann leider erst wieder sah, als das Bild in der Zeitung war, 1991, der dann aber wieder den Kontakt gesucht hat zum Umfeld und auch die Familie darüber informiert hat, was in Deutschland da passiert ist und auch einen deutschen Freund dann kennengelernt hat, den wohl besten Freund aus Saarlouis, der allerdings auch nichts erzählen will. Also es ist eine sehr schwierige Angelegenheit gewesen, da überhaupt Stimmen zu Samuel Yeboah zu finden, der immer als freundlicher, zugewandter junger Mann beschrieben worden ist, der Boxer war, sehr sportlich, sehr muskulös und der sich offensichtlich in Deutschland sehr wohl gefühlt hat, vor allen Dingen auch in Saarlouis und im Umfeld viel unterwegs war und eigentlich bekannt war. Und das zeigen vor allen Dingen Stimmen aus der Nachbarschaft, aus Saarlouis selbst, beispielsweise vom Bauhof, wo er gearbeitet hat. Also ein junger Mann, der versucht hat, sich zu integrieren, der Deutsch gelernt hat, der versucht hat zu vermitteln, der mit jedem gesprochen hat. Das war so das Bild, was ich bekommen habe von den wenigen Stimmen, aber alle einhellig mehr oder weniger der Meinung, es ist wirklich eine tragische Geschichte, die sich da für ihn abgespielt hat, für Samuel Kofi Yeboah. Ja.
Aber man merkt, so wie Sie das schildern, hat das auch für Ihre Arbeit bedeutet, dass Sie vermutlich bei der Recherche ja viele Anrufe, viele Gespräche, wahrscheinlich auch viele Fahrten von A nach B gemacht haben, bei denen Sie zwar was versucht haben, aber am Ende nichts wirklich rumgekommen ist, weil so viele Leute einfach nichts erzählen wollten.
Ja, das kann man so sagen, genau. Es gibt also einige Personen, die ich gleich, glaube ich, ein Dutzend Mal besucht habe, viele Gespräche mit denen geführt habe und am Ende gab es dann doch kein Gespräch beziehungsweise ein Interview. Es wurde einfach dann nach wie vor abgelehnt. Auch der beste Freund, der damals natürlich auch schockiert gewesen sein muss, als sein bester Freund da verbrannt ist und die Familie, die geholfen hat damals, sagt bis heute nichts. Die halten sich also komplett daraus. Die Gründe kann man nur drüber spekulieren. oder auch andere Menschen aus dem Umfeld des Asylbewerberheims, die eigentlich nach 30 Jahren sagen, ich will damit nichts mehr zu tun haben, lasst mich in Ruhe. Das ist eigentlich die häufigste Auskunft. Und die ausfindig zu machen, war schon ein gehöriges Stück Arbeit und leider in den meisten Fällen dann eben ohne Ergebnis, beziehungsweise mit einem ablehnenden Ergebnis. Aber das gehört natürlich auch mit dazu und ich denke trotzdem, dass die Menschen, die von ihm erzählen, über ihn erzählen, eindrucksvoll erzählen und klar machen, was für ein freundlicher junger Mann Samuel Kofi Yeboah gewesen sein muss.
Jetzt, 30 Jahre später, ist ja wieder Bewegung in diesen Fall gekommen und Sie haben darüber unter anderem mit Günther Matschinger gesprochen, dem Generalstaatsanwalt des Saarlandes.
Ich war mir bald sicher, dass es sich um eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung handelt. Es gab nämlich gravierende Anhaltspunkte dafür, dass hier ein Mord und ein 20-facher Mordversuch in dem Heim einen rechtsextremistischen und rassistischen Hintergrund hat.
Warum wurde denn nach so langer Zeit der Fall jetzt doch wieder aufgerollt? Also welche gravierenden Anhaltspunkte gibt es denn da?
Es gibt eine Zeugenaussage und zwar von einer Zeugin, die sich vor einiger Zeit wohl an die Polizei gewandt hat und gesagt hat, ich habe mit jemandem gesprochen, der mir glaubhaft versichert hat, er habe damals diesen Brand gelegt. Und diese Zeugenaussage hat sie jetzt vor einigen Jahren wohl zur Polizei gebracht und das war für die Polizei im Saarland Grund, erstmal vorzuermitteln. Und dann ist relativ schnell klar geworden und darauf bezieht sich der Generalstaatsanwalt des Saarlandes, Günther Matschinger, eben auch, dass da hat einen größeren Umfang, den wir abgeben müssen als Staatsanwaltschaft an die Generalbundesanwaltschaft, die sich genau um diese, ja, kurz zusammengefasst, staatsgefährdenden, eben auch rechtsterroristischen Fälle kümmert. Und das hat er dann getan. Und dann kam der Ball richtig ins Rollen. Und das war schon 2019, kann man sagen, wo im Hintergrund eine gigantische Ermittlungswelle eigentlich angelaufen ist. Über 150 Vernehmungen beispielsweise wurden damals schon in Gang gesetzt, mit dem Ergebnis, dass eben der mutmaßliche Täter verhaftet wurde, in Untersuchungshaft aktuell sitzt und auf seinen Prozess wartet. Das war so der Anfang. Vielleicht die Einschätzung noch an der Stelle. Es hat sich wohl verfestigt und es wurde auch durch die Ermittlungen verfestigt, dass er es wohl gewesen sein soll. Das ist im Moment der aktuelle Stand. Und wir müssen schauen, was sich jetzt daraus ergibt.
Also man kann auch nicht abschätzen, wie es für ihn jetzt weitergeht, ob es überhaupt einen Prozess gibt, ob er möglicherweise verurteilt wird?
Im Normalfall kommt es zu einem Prozess. Ich sag's mal so. Da gibt's natürlich jetzt andere Dinge, die noch im Hintergrund laufen, auch Haftprüfungstermine. Der mutmaßliche Täter war damals noch keine 21 Jahre alt. Das heißt, er würde auch nach Jugendstrafrecht dann verurteilt, wenn es dazu kommt, was wiederum im Moment bei den Haftprüfungsterminen auch keine ganz unerhebliche Rolle spielt. Das heißt, er könnte auch vor dem Prozess wegen guter Führung und weil er eben noch keine 21 damals war, auf freien Fuß gesetzt werden. Also da sind so ein paar Sachen, die im Moment noch laufen. Es wird weiter ermittelt, so wie man hört. Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe gibt sich da relativ bedeckt, aber es läuft weiter im Hintergrund Ermittlungsarbeit und alle gehen davon aus, dass es auch zu einer Anklage kommen wird. Wann das sein wird, ist offen. Es wird aber, wenn, dann sehr wahrscheinlich in diesem Jahr noch sein.
Was würde denn dieser Prozess gegen den Hauptverdächtigen Peter S., was würde denn der noch bringen jetzt? Also bis auf die Tatsache, dass natürlich dann am Ende dieser Mordfall hoffentlich aufgeklärt wird.
Das ist eigentlich eine ganze Reihe von Dingen, weil die Ermittlungsarbeit mittlerweile, ich glaube, auf über Zehntausende von Seiten, Akten angewachsen ist und ganz viele offene Fragen natürlich nach wie vor da sind. Es würde auch für die, die unter diesem Brandanschlag und vielleicht auch unter anderen Taten, die gerade von dem mutmaßlichen Täter im Umfeld von Saarlouis auch begangen worden sind, gelitten haben, vielleicht eine gewisse Form von Genugtuung bringen. Und es würde ganz sicher bringen, dass, wenn es denn so zu einem Urteil kommt, dann auch diesen Mordfall Yeboah irgendwann mal abschließt. Es würde allerdings auch, und da warten viele drauf, nicht zuletzt wird das ja auch im Feature deutlich, würde auch die ein oder andere offene Frage vielleicht in Bewegung bringen, was beispielsweise in den 90er Jahren die Verfassungsschutzbehörden für eine Rolle gespielt haben im Saluja-Umfeld. Denn das ist ja auch eine ganz klare Positionierung, die wir aus Fällen wie dem NSU kennen oder in anderen Bundesländern, wo gerade wenn es um rechte Gewalt geht, Verfassungsschutzbehörden doch eine gewisse Rolle gespielt haben. Also die Frage, decken Verfassungsschutzbehörden in den 90er Jahren rechte Gewalttäter? Wie weit ist das gegangen? Inwieweit waren sie involviert? Und da wurde bislang eigentlich immer gesagt, natürlich, wir haben damit nichts zu tun gehabt. Es gibt da keine Aussagen zu, es gibt dazu keine Akten. Die müssen ja auch nicht offengelegt werden. Aber in einem solchen Prozess würde das unter Umständen mit zur Sprache kommen, denn dann können Zeugen von damals aussagen. Ein Mann, der nicht genannt werden will, der die Szene in jener Zeit besonders gut beobachtet hat und besonders tief da auch mit drin war, so will ich es mal ganz neutral formulieren, der hat für unser ARD-Radio-Feature dann doch gesagt, dass es damals durchaus Beziehungen gab zum Verfassungsschutz und vielleicht auch zum Staatsschutz. Und er hat ja einige Beispiele auch genannt, die sehr eindrucksvoll schildern, dass damals alle mit im Boot waren. Wie weit diese Beteiligung ging, ist noch offen. Aber auf jeden Fall sind das die nächsten Fragen, die geklärt werden müssen. Und das würde einen Prozess beschleunigen. Und gleichzeitig ist dann natürlich auch die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, die mittlerweile ganz offen formuliert wird, denn das würde gerade auf der politischen Ebene und auch die politische Verflechtung jener Zeit doch vielleicht nochmal stärker offenlegen.
Bei anderen Fällen von rechtsextremistischer Gewalt in Deutschland, da haben wir in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder erlebt, wie die Behörden systematisch weggeschaut, systematisch versagt haben, zum Beispiel früh ausgeschlossen haben, dass überhaupt rechte Gewalt dahinter stecken könnte. Das bekannteste Beispiel sind da wahrscheinlich die Morde des NSU. Ist denn das, was Sie und andere für Saarlouis und fürs Saarland jetzt recherchiert haben, auch eben rund um diesen Fall Samuel Yeboah, ist das vergleichbar? Also haben wir es hier aus Ihrer Sicht, nach allem, was Sie bis heute wissen, auch mit einem Versagen der Ermittlungsbehörden zu tun?
Ein Versagen ist natürlich immer ein großer Begriff, da muss man ein bisschen vorsichtig damit sein. Es geht allerdings in die Richtung lasche Ermittlung, fehlerhafte Ermittlung, organisatorische Mängel in jenen Jahren. Das ist das, was ja auch ganz klar schon formuliert worden ist. Und die interne Aufarbeitung hat da auch bei der Polizei erst begonnen. Inwiefern bewusst weggeschaut wurde, das fällt in den Bereich des Spekulierens. Da gibt es bisher keinerlei Hinweise drauf. Dass es allerdings bagatellisiert worden ist, das kann man eigentlich schon sagen, was die Taten angeht und was die Wahrnehmung rechter Gewalt im Saarland angeht. Und da weisen auch beispielsweise Opferverbände darauf hin, dass das nicht nur in diesem Fall, sondern auch in offensichtlich rassistisch motivierten Tötungsdelikten wohl so der Fall gewesen ist und teilweise immer noch ist, dass man da also keine klare Positionierung im Saarland bei Justiz und Polizei gegen rechte Gewalt bezieht. Und da gibt's auch den einen oder anderen Fall, der im Feature genannt wird. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Das auszuführen würde jetzt viel zu weit führen, aber man kann sagen, so langsam wird man sich dieser Problematik auch im Saarland bewusst. Ob das nun eine Größendimension wie beim NSU annimmt, das glaube ich eher nicht, denn die Größenordnung ist natürlich eine, die alles andere bisher Dagewesene übersteigt. Ob es Beziehungen gab in dieses Milieu, das sagt beispielsweise auch im Feature der Mann, der nicht genannt werden will, der Informant. Ja, die gab es. Die gab es auch in den 90er Jahren zwischen der saarländischen Neonazi-Szene und beispielsweise der Thüringer Neonazi-Szene, die eng miteinander verflochten waren. Und da stellt sich natürlich dann gleich die nächste Frage, Inwiefern hat vielleicht auch der junge NSU damals schon seine Fühler ausgestreckt Richtung Saarland? Waren vielleicht auch beispielsweise an dem Anschlag auf die Wehrmachtsausstellung beteiligt 1999? Also welche Beziehungen gab es da? Das ist ein Feld, das im Moment weiter aufgearbeitet wird und es bleibt in dem Sinne weiter spannend. Ja.
Jochen Marmitt über seine Recherchen zum ARD-Radio-Feature. Und neben diesem Gespräch gibt's natürlich auch das Feature selbst, in dem Sie den Fall Samuel Yeboah und die Hintergründe noch deutlich ausführlicher nachhören können, unter anderem mit Stimmen der Zeitzeugen von damals und natürlich auch mit den ausführlichen Rechercheergebnissen von Jochen Marmitt.